Purer Wille allein macht noch keine Veränderung.
Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
Trauma.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
Hallo Kirsten, unser heutiges Thema ist Trauma. Gleich haben wir dazu noch Angelika Dörne zu Gast hier, eine Traumatherapeutin. Aber zunächst mal zu der Frage, warum Trauma als Thema, wie passt es denn in unsere Podcast-Reihe?
Das ist natürlich ein ganz subjektiver Bezug, den ich da habe, aber ich habe das Gefühl, dass Trauma gefühlt gerade überall ein Thema ist. Zum einen aktuell wegen des Kriegs, zum zweiten beschäftigen sich viele Kolleginnen, und damit meine ich jetzt nicht nur die Therapeutinnen, sondern auch Coaches, mit dem Thema Trauma. Oder man könnte auch sagen, mit alten, dysfunktionalen Mustern, die uns sozusagen in die Quere kommen, weil sie ganz heftig nach oben in die Wahrnehmung kommen. Und das ist deswegen interessant und relevant, weil das unsere Wahrnehmung einschränkt und auch unsere Handlungsoptionen, zumindest in unserem Kopf, erstmal beschränkt, weil wir sozusagen nicht richtig hier sind in dem, was ist, sondern wie so eine zweite Wahrnehmungswand vor uns haben, wo sich alte Szenen abspielen und alte Gefühle. Was man davon wirklich Trauma nennen möchte und was eher nicht, darüber lässt sich diskutieren. Jedenfalls, es macht es schwierig, wenn man in solchen Zuständen ist, sich jeweils frei für die beste Alternative zu entscheiden. Jetzt bin ich keine ausgesprochene Expertin zum Thema Trauma, sondern quasi nur Coach und mache erst so meine zweite Ausbildung in diese Richtung. Aber ich glaube, dass es für viele von uns genau jetzt an der Zeit ist, unter diesem Druck, gefühlten Druck, in dem wir uns befinden, sich so mit inneren Einschränkungen und ganz lange unangetastet gebliebenen inneren Dynamiken zu beschäftigen.
Nach was bemisst sich denn die Schwere eines Traumas?
Da war zumindest mein großes Aha-Erlebnis, es geht nie nur um das auslösende Ereignis, also wie schwer oder wie existenziell das war, sondern das bemisst sich vor allem an der Art, wie ich das verarbeite. Also kann es sein, dass ein bestimmter Mensch eine ganz schwierige existenzielle Situation erlebt, die mit Leben und Tod zu tun hat und kann das relativ gut verarbeiten. Und ein anderer speichert vielleicht wiederkehrende, so scheinbar kleinere Kränkungen so ungünstig ab, dass der dann in schwere dysfunktionale Dynamiken gerät und auch so typische Stressreaktionen wie Flucht, Kampf oder Todstellen zeigt. Und da nutzt es dann übrigens sehr wenig, wenn man von außen sagt, so, ach, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Ist es für diesen Menschen, für diesen Personen dann eben doch, weil das innere Erleben, das innere Abspeichern und die Schlüsse, die man daraus zieht, sozusagen sehr schwerwiegend sein können. Und auch wenn das Ereignis, was damit zusammenhängt, vielleicht nach außen erstmal gar nicht so schwer erscheint.
Du hast es vorher schon mal angedeutet, vielleicht noch mal etwas genauer. Warum ist das gerade jetzt so relevant?
Naja, spätestens seit der Pandemie haben wir ja auf einmal wieder existenzielle Themen auf dem Radar. Das heißt Krankheit, Tod, Angst um unsere Nächsten. Und egal auf welchem Kanal man da unterwegs ist, in Social Media, auf Instagram, im Fernsehen, im Radio, an vielen Stellen sprechen Menschen auf einmal über tiefe Ängste, über Depressionen, darüber, was da alles im Inneren sozusagen in ihnen wühlt. Und bei vielen drücken die jetzigen außergewöhnlichen Belastungen anscheinend ziemlich aufs emotionale Erfahrungsgedächtnis. Und all das, was ganz lange so unter der Oberfläche blieb, im Sinne von nicht spürbar, arbeitet sich jetzt so ein bisschen durch die Wahrnehmungsgrenze nach oben. Und mir fällt besonders auf, und anderen wahrscheinlich auch, wie stark sich viele in der älteren Generation jetzt an ihre eigenen Erlebnisse von Krieg, Flucht und Angst erinnern. Also manchmal nur in Bruchstücken. An das Geräusch von der Sirene im Luftschutzkeller, an das angstvolle Gesicht der Mutter, vielleicht auch an den Hunger in bestimmten Zeiten. Und die damit verknüpften emotionalen Realitäten, also alte Gefühle, steigen dann hoch. Übrigens manchmal ganz zur eigenen Verwunderung. Und insofern lebt da so eine alte Zeit, längst vergangen geglaubte Zeit auf. Und es wird einem klar, wie sehr die alten Prägungen einen bis heute beeinflussen und eben im Zweifelsfall behindern können. Und das gilt natürlich nicht nur für Kriegsgenerationen, sondern das gilt für uns alle. Insofern, eigentlich brauchen wir jetzt, das ist zumindest meine Überzeugung, unsere volle Kapazität, unser Leben jetzt zu leben, um in neue Lösungen zu denken, um wirklich kreativ sein zu können, auch mal eigene Grenzen ausdehnen zu können. Und insofern könnte das total wichtig sein, das Realisieren, dass da tiefe, alte und immer noch handlungsleitende Muster in uns sitzen, könnte ein erster Schritt sein, uns davon zu befreien und die neue gewonnene Freiheit sozusagen dafür zu nutzen, unser Leben jetzt zu legen und die Herausforderungen, denen wir gerade gegenüberstehen, auch wirklich angehen zu können.
Wie genau könnte das gelingen, ganz konkret?
Naja, also je eingefahrener die Muster sind, das ist klar, umso wichtiger ist es, dass man ein Gegenüber hat, dass einen Gegenüber spiegelt, begleitet. Denn es ist ein Kennzeichen auch von Traumata, also diesen dysfunktionale verarbeiteten Erlebnissen, dass man alleingelassen ist mit den alten Erfahrungen. Ja? Die macht man oft nur mit sich ab. Und so alleingelassen, wie man erstmal ist, weil man kein Gegenüber hatte, so alleingelassen, also so alleine lässt man sich dann manchmal später auch. Und Kontakt erweist sich somit als eine sehr heilende Kraft. Also das, auf Englisch sagt man Attunement, das sich einschwingen von jemand auf einen selbst, dieses sich getragen und gehalten zu fühlen, ist eine ganz neue Qualität, die schon was an sich verändert. Jetzt ist aber oft gar kein Gegenüber da, zumindest nicht, bevor man sich entscheidet, vielleicht eins zu suchen. Aber auch da gibt es ja eine Möglichkeit, sich schon mal so ein Bewusstsein zu entwickeln, was da in der eigenen Innenwelt los ist, wie viel da auch los ist, vielleicht welche ungewohnten Gefühle vielleicht nach oben kommen. Und schrittweise wird es darum dann gehen, erstmal eigene Gefühle und auch die Körperwahrnehmung spüren und akzeptieren zu lernen. Also zu sagen, ah ja, da ist was. Und ich gehe da drauf ein und ihnen dann schrittweise auch Bedeutung zumessen. Nicht so, ach, was ist das und das wird bestimmt nicht wiederkommen, sondern, ah ja, das hat vielleicht da und damit zu tun. Interessant, das kommt jetzt gerade hoch. Also sich selbst sozusagen tatsächlich zu öffnen für die eigene Innenwelt. Und drittens finde ich, wenn es eng wird, also wenn man merkt, man hat so verstärkte Stressreaktionen, aus welchen Gründen auch immer, es gibt interessanterweise viele Lehrer und Trauma-Experten da draußen, die sind zum Beispiel auch auf YouTube zu sehen mit so ganz einfachen Übungen. Peter Devine zum Beispiel, Bessel van der Kolb, Gabo Maté, das sind so Namen, die kann man dann finden und man kann zumindest mal so eine erste Übung machen. Die sind oft Atemübungen, oft Übungen, sich des eigenen Inneren bewusst zu werden, oft Übungen, um sich der eigenen Selbstregulation bewusst zu werden. Das ist natürlich keine Alternative zu irgendwas, aber es ist vielleicht ein erster Impuls, mit sich mal was auszuprobieren und ein Experiment zu starten. Das könnte man als Einstieg auch mal testen und zum Beispiel gucken, was bewusstes Atmen eigentlich mit einem macht auf der Körperebene, aber eben auch auf der Ebene des eigenen Erlebens. Aber natürlich, es geht darum, ein Gegenüber zu finden, weil dysfunktionale Dynamiken zum Beispiel, die in Beziehung entstanden sind, die müssen auch wieder in Beziehung gelöst werden. Und dazu braucht es eben den anderen.
Wenn ich dich da richtig verstehe, geht es dir also beim Thema Trauma um eine erweiterte Definition davon. Eine, die grundsätzlich alle zum Reflektieren einlädt, wo ihre persönlichen Grenzen der Veränderung liegen?
Ja, genau. Deswegen finde ich persönlich das Thema so interessant, weil ich habe das Gefühl, wir wissen manchmal sehr wenig oder relativ wenig, wie machbar eigentlich Veränderung ist. Das gilt auch fürs Coaching, wo ich nenne sie immer die Chakra-Coaches. Ich will etwas anderes und es soll so sein und jetzt mache ich das und jetzt verändere ich das einfach. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann ist man vielleicht dann doch konfrontiert mit alten Glaubenssätzen, unbewussten Glaubenssätzen, Dingen, die tiefer in einem selbst ein Eigenleben führen sozusagen. Und insofern reicht es nicht, Veränderung einfach zu wollen. Insofern sind auch die meisten Change-Appelle, zum Beispiel in Unternehmen, relativ sinnlos in meinen Augen. sondern wir brauchen im Gegenteil jede Menge Selbstreflexion. Wir brauchen Geduld und Akzeptanz, um uns so ein bisschen selbst auf die Schliche zu kommen. Und ich glaube eben, dass man manchmal ein bisschen tiefer graben muss, um uns mit wirklich alten, unangenehmen Glaubenssätzen und Gefühlen konfrontieren zu können, wenn wir wirklich neue Wege einschlagen wollen. Und ich glaube, wir müssen es auch. Und deswegen finde ich das Thema so wahnsinnig interessant gerade.
Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
Vom Umgang mit der Vergangenheit. Sich mit der biografischen Vergangenheit eines Klienten zu beschäftigen, gilt oft als Merkmal von Therapie. Coaching und andere Beratungsformate dagegen, so sagen manche, würden sich auf die aktuelle Situation des Klienten konzentrieren. Das ist leider wenig hilfreich für Coaching. Warum? Unabhängig vom Anliegen, das sein Klient in die Beratung einbringt, gilt immer herauszufinden, in welcher Weise sorgen Klienten dafür, dass sie nicht befriedigend auf die gegenwärtige Situation reagieren können bzw. sich wohlfühlen können. Wenn Klienten in der Gegenwart frei alle psychischen Leitprozesse angemessen entscheiden können, werden sie in ihrem Repertoire immer eine passende Antwort finden, sei es durch ihr Handeln oder in ihrem inneren Erleben. Wenn dies nicht der Fall ist, werden in der Gegenwart innere Schemata aktiviert, die sich in der Vergangenheit gebildet haben und im gegenwärtigen Moment das Erleben beeinflussen, überlagern oder verzerren. Daher ist die Vergangenheit immer dann wichtig, wenn sie die Gegenwart bestimmt und dadurch eben nicht vergangen ist. Wenn die aktivierten Schemata des Umgangs mit der gegenwärtigen Situation nicht bewusst sind, werden sie im Erleben nicht sich selbst, sondern der Wirklichkeit zugeschrieben. Diese Form, die Verantwortung der Umwelt und nicht sich selbst zuzuweisen, ist dysfunktional im Hinblick auf die Wünsche in der jetzigen Situation. Und um sich zu entscheiden, die Verantwortung anders wahrzunehmen, braucht es eine Beschäftigung mit dem alten, aber wirksamen inneren Muster. In der Psychotherapie, genauso wie im Coaching oder in der Supervision. Hierfür ist der Leitprozess der Selbstreflexion zentral. Denn Reflexion führt das im Bewusstsein Ausgeschlossene ins Bewusstsein zurück. Man beobachtet sich quasi selbst und kann dadurch bemerken, was im reinen Gebrauch seiner alten Muster bisher durch eben diese Muster ausgeschlossen war. Dazu braucht es die Fähigkeit, sich von sich selbst innerlich zu distanzieren. Das kann man auf unterschiedliche Weise tun. Erstens achtet man darauf, wo und wie man bewertet. Hinter jeder Wertung stecken Vorannahmen, die man reflektieren kann und die sehr häufig gar nicht bewusst sind. Zweitens kann man darauf achten, wie man sich die Lage erklärt. Meist gibt es mehrere Alternativen der Erklärung, die sich in Betracht ziehen lassen und die unterschiedliche Gefühle und Handlungsimpulse nahelegen. Drittens lässt sich reflektieren, wie man die Situation beschreibt. Meistens ist einem nicht bewusst, wie ausschnitthaft, wie lückendurchsetzt, wie generalisiert und wie oberflächlich diese Beschreibung ist. Daher sind Menschen immer wieder verblüfft, wie viel sich allein schon dadurch ändert, dass man einem anderen die Problemlage genauestens schildert. Dies ist der Grund, warum eine scheinbar reine Problemdiagnose oder Situationsanalyse in sich schon eine Intervention ist, welche Veränderung ermöglicht, beziehungsweise stagnatives Festhalten an der gewohnten Sichtweise erschwert.
Neulich entdeckt. Inspiration von Kollegen.
Der Körper sagt schon Nein, während der Geist noch gar nichts bemerkt hat. Das fand ich einen Schlüsselsatz in einem Buch von Gabo Maté, das sich mit dem Zusammenhang von geistigen Prozessen und Krankheitsprozessen im Körper befasst. Das Buch heißt »Wenn der Körper Nein sagt«. Der Untertitel, wie verborgener Stress krank macht und was Sie dagegen tun können. Die neueste Auflage auf Deutsch war im Herbst 2020. Gabo Maté ist Arzt und deswegen für mich so interessant, weil er mittlerweile 78 Jahre alt ist. Er hat mehr als 20 Jahre in seiner eigenen Praxis gearbeitet und dann nochmal mehr als 10 Jahre auf den Straßen Torontos mit Menschen mit psychischen Schwierigkeiten und insbesondere mit Suchtkranken. Maté kommt ursprünglich aus Ungarn, ist früh nach Kanada emigriert und ist inzwischen international als Sprecher unterwegs und hat insbesondere dann eben zu Suchtdynamiken, zu ADHS und eben Stress und chronischen Krankheiten geforscht. Er ist also ganz nah dran an dem Thema Trauma und wie sich das im Körper zeigt und wie sich das auch in geistigen Prozessen dann zeigt. Dieses Buch ist eins von vieren, was er geschrieben hat. Es hat mich deswegen so berührt, weil er ganz viele Krankheits- und damit auch ganz viele Lebensgeschichten erzählt. Zum Beispiel von Natalie, die MS hat und sich einfach mit der Hilfe für ihren eigenen kranken Mann übernommen hat. Oder die Geschichte von Ellen, der Speiseröhrenkrebs hat und dieser Krebs ihm das Ausmaß seines Stress in seiner Ehe klar macht und ihn gelehrt hat, Nein zu sagen. Und mit jeder Seite, die man da liest, wird nochmal klarer, wie sehr Körper und Geist miteinander verwoben sind und wie fein diese inneren Abstimmungsprozesse und Zusammenhänge eigentlich sind. Und es wird klar, wie Traumata entstehen, was sie für Auswirkungen haben und wie sich das eben an allen Stellen in Geist und Körper zeigen kann. Und es wird beim Lesen, finde ich, nochmal was anderes klar. Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion sind ganz und gar nicht trivial. Und das wirklich Offensichtliche muss oft entdeckt werden, und zwar von den Betroffenen, also von den Kranken ebenso, wie von den behandelnden Ärzten. Das Symptom ist immer nur ein Symptom, mehr nicht. Aber welche Prozesse und welche Dynamiken dahinter wirken, wird eher selten untersucht. Und das ist das Ziel, das sich Gabor Maté mit dem Buch gesetzt hat. Weil ganz oft fehlt es eben an Zeit, manchmal auch an Wissen, manchmal aber auch so an einer inneren unterstützenden Haltung, um diesen Prozessen und Dynamiken überhaupt auf die Spur kommen zu können und zu wollen. Und so eine typische innere Haltung, die man natürlich braucht, ist zum Beispiel Akzeptanz. Und Akzeptanz bedeutet nicht, dass wir uns jetzt mit dem Fortbestehen so ganz quälender Umstände abfinden müssen. Aber Akzeptanz verlangt auch die Weigerung, einfach zu verleugnen, wie die Dinge gerade sind. Also sich mit seiner Krankheit und dem Leben dahinter zu beschäftigen. Und deswegen ist Akzeptanz übrigens auch in der Metatheorie der Veränderung einer von 8 psychischen Leitprozessen. Denn man kann sich dem Erlebten immer zu- oder abwenden. Man kann es willkommen heißen oder eben ignorieren. Und man kann eine Erfahrung schlicht und einfach nicht wahrhaben wollen. Aber wenn man bestimmte Aspekte vom eigenen Erleben eben gewohnheitsmäßig ablehnt, dann beeinträchtigt das ganz wichtige innere Prozesse, also wie den der Selbstwahrnehmung, des Bewusstseins und den Umgang mit eben auch Bedürfnissen. Deshalb ist es an vielen Stellen im eigenen Leben absolut wichtig, so eine Haltung von was ist, darf sein, zu entwickeln. Dieses Buch kann auf jeden Fall dabei helfen. Und wenn man Interesse hat an sich und an anderen und an den eigenen Dynamiken, ist es eine wertvolle Lektüre. Und Maté formuliert es in seiner Einleitung übrigens sehr treffend. Es ist kein Anleitungsbuch, aber es ist eins, das den LeserInnen als Impuls für eine persönliche Verwandlung dienen kann, weil Anleitungen kommen immer von außen, Veränderungen dagegen von innen. Und für den Blick nach innen bietet es wirklich jede Menge Stoff, insofern uneingeschränkte Leseempfehlung.
Management Sparring, der Beraterdialog.
Und wie angekündigt, unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Angelika Dörne.
Ja, vielen Dank für eure Einladung.
Du hast über 17 Jahre Erfahrung in der Psychotherapie, bist Gestalttherapeutin und hast verschiedene Fortbildungen in Traumatherapien. Zudem bist du Autorin und selbst Ausbilderin. Kannst du einmal den Begriff Trauma aus deiner Sicht definieren? Und was sind denn so typische Stressreaktionen?
Also, Trauma ist genau genommen nicht ein bestimmtes Ereignis, sondern eine Reaktion auf ein traumatisches Ereignis. Das heißt, wenn wir von Trauma sprechen, haben wir immer mit unseren psychischen und körperlichen Reaktionen zu tun. Und das, was eine Traumareaktion im Kern ausmacht, ist, dass wir uns von unseren Gefühlen und von unseren Empfindungen, das heißt von unserem Körper, innerlich abschneiden. Wir schneiden uns von den Gefühlen ab, die zu viel gewesen sind, die wir nicht verarbeiten konnten in Bezug auf ein bestimmtes Ereignis. Und unser Körper reagiert mit der sogenannten Einfrierreaktion, was impliziert, dass wir unseren eigenen Körper kaum oder gar nicht mehr wirklich spüren. Und interessanterweise, was glaube ich vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass die Traumareaktion nur ein kleiner Schritt entfernt ist von typischen Stressreaktionen. Also an typischen Stressreaktionen kennen wir ja Konzentrationsschwierigkeiten, innere Unruhe, Grübeln, manchmal bis hin zu Ängsten, Erschöpfung, Kraftlosigkeit. Und all diese Symptome können auch Ausdruck von Trauma sein. Das heißt, eine chronische Stressreaktion und eine Traumareaktion liegen ganz eng beieinander. Und was typischerweise, aber auch nicht immer unbedingt beim Trauma noch hinzukommt, ist eben die sogenannte Einfrierreaktion, die sich als eine starke innere Anspannung zeigt.
Angelika, wenn du jetzt von Trauma sprichst und ich höre dir zu, dann habe ich das Gefühl, da könnte man den Begriff ja richtig inflationär auch gebrauchen. Ab wann ist es denn ein Trauma und ab wann ist es vielleicht nur eine bestimmte Prägung, die ab und zu mal so langsam ein bisschen aufscheint?
Gute Frage. Also der Begriff, der wird tatsächlich inflationär benutzt und das ist ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es natürlich gut, weil typische psychische oder auch psychosomatische Symptome so ein bisschen aus so einer Schmuddelecke rauskommen, die besagt, naja, du bist ja bloß faul oder du musst dich doch nur anstrengen, um wieder Kraft zu haben oder um dich zu konzentrieren. Und Trauma impliziert eben, mir wurde etwas angetan und ich konnte mich nicht wehren. Und das ist die gute Seite von dem inflationären Benutzen des Traumas, dass psychische Symptome oder auch sogenanntes Burnout etc. Verständnisvoller benutzt wird und Menschen das mehr zugestanden wird. Und der Übergang ist fließend von, ich sag mal, normaler Prägung bis hin zu einer Traumareaktion. Und es gibt ein paar Kriterien, die, wenn die stärker vorhanden sind, dass es dann ein Hinweis darauf ist, dass es mehr in Richtung Trauma geht. Also ein Kriterium ist zum Beispiel das Gefühl von Hilflosigkeit, Verzweiflung und Ausgeliefertsein. Also wenn das öfter im Leben vorkommt oder auch in einer starken Form, können wir davon ausgehen, dass es sich eher um ein Trauma handelt. Ein weiteres Kriterium ist das Abgeschnittensein von sich. Also inwieweit bin ich in der Lage, meine Gefühle wahrzunehmen und meinen Körper wahrzunehmen. Ein weiteres Kriterium ist chronische Ladung, chronische innere Ladung oder chronischer Stress, der immer auch mit Anspannung einhergeht. Und ein weiteres Kriterium ist Scham. Und mit Scham meine ich nicht nur ein bewusstes, ich schäme mich, sondern Scham in dem Sinne, die Auffassung von sich zu haben, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie falsch, ich bin komisch, ich bin wertlos. Und je stärker diese oder eine Form von Selbstablehnung, Selbstabwertung da ist, desto mehr kann auch das ein Hinweis darauf sein, dass es sich um ein Trauma handelt. Und last but not least, je mehr so klassische psychische, aber auch psychosomatische Symptome vorhanden sind, desto mehr ist auch das ein Anzeichen dafür, dass es sich um eine Traumareaktion handelt.
Oft hört man ja auch von Beziehungs- und Bindungstraumata. Wie siehst du denn die beiden Begriffe?
Also es gibt tatsächlich verschiedene Traumakategorien. Neben Beziehungs- und Bindungstraumata gibt es noch sogenannte Schocktrauma und auch Entwicklungstraumata. Die Begriffe werden nicht immer ganz klar und einheitlich benutzt. Und wenn wir jetzt aber auf die Begriffe Beziehungs- und Bindungstraumata schauen, Bindungstrauma ist ein Trauma, das mit unseren Bezugspersonen in der Kindheit passiert. Also mit denjenigen, an die wir uns binden, was in der Regel unsere Eltern sind. Was dazu führt, dass nicht nur Vernachlässigung oder Gewalt, in welcher Form auch immer, wir erlebt haben, sondern wir auch in einen massiven inneren Konflikt kommen. Nämlich alles dafür tun, als Kind die Bindungsbeziehung zu unseren Eltern aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu merken, irgendwas stimmt hier nicht, oder weitere Bedürfnisse zu haben, die in dem Feld oder in der Beziehung zu unseren Eltern nicht erfüllt werden kann, was zu einem enormen Leid und zu einer enormen Ohnmacht führen kann als Kind. Und unter Beziehungstraumen können wir traumatische Erfahrungen verstehen, die in der Gegenwart, also als Erwachsene, in Beziehungen, also in Partnerschaften hervorgerufen werden, wobei man auch da sagen muss, oftmals handelt es sich mehr um eine Retraumatisierung, also dass, wenn Gewalt in welcher Form auch immer, offensive oder auch manipulative Gewalt in Partnerschaften oder in Ehen stattfinden, gibt es meistens eine Prägung, die dazu führt, dass ich bereit bin, das mit mir machen zu lassen. Oder die Auffassung habe, dass ich nichts Besseres verdient habe.
Jetzt reden wir gerade über viel Privates. Viele unserer ZuhörerInnen kommen ja aus dem beruflichen Kontext. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, kann man das übersetzen ins Berufliche? Also wo treten Traumata in beruflichen Rollen auf? Wo kann man die erspüren? Und gleichzeitig auch die Frage, und dann, wie geht man damit um?
Also erstmal zeigt es sich im beruflichen Umfeld zum Beispiel darin, dass Menschen sich enorm unter Druck setzen oder dass sie eine sehr starke Leistungsorientierung haben oder Statusorientierung oder dass sie sich ausbrennen, um perfekt zu sein. Oder dass sie stark konkurrenz- oder machtorientiert sind. Oder dass sie sich ausgeliefert fühlen, sei es gegenüber dem Vorgesetzten oder dass der Vorgesetzte sich gegenüber seinen Mitarbeitern ohnmächtig und ausgeliefert fühlt. Oder aber auch eben Vorgesetzte, die wenig Fähigkeit haben, gut zu führen und auch wenig Fähigkeiten haben, mit ihren Mitarbeitern in einen Stück weit menschlichen Kontakt zu kommen. Und da braucht es Aufklärung, meiner Ansicht nach. Und es braucht aber auch Aufklärung, dass eben bestimmte psychische und psychosomatische Symptome durchaus auch Ausdruck von Traumata sein können.
Du bist Autorin, hast erst kürzlich zusammen mit Lawrence Heller ein Buch geschrieben. Um was geht es denn da genau?
Also unser Buch heißt Befreiung von Scham und Schuld. Also es geht um Scham und Schuld und vor allen Dingen in dem Sinne, dass wir Scham nicht nur als bewusst sich schämen verstehen, sondern, wie ich das vorhin auch schon kurz angedeutet habe, jegliche Auffassung von uns selbst nicht richtig zu sein. Und diese Auffassung, nicht richtig zu sein, ist, wenn wir uns das mal verdeutlichen oder uns vielleicht auch schon mehr mit unseren Mustern und mit unseren Glaubenssätzen beschäftigt haben, ist tatsächlich im Kern von jedem unserer Glaubenssätze. Und darüber geht das Buch, wie wir ja, unsere Überlebensstrategien, die irgendwann mal sinnvoll gewesen sind und uns jetzt als Erwachsene im Wege stehen, wie wir diese uns mit denen beschäftigen können und sie auch ein Stück weit lösen können. Und was uns dabei vor allen Dingen ein Herzensanliegen ist, und das ist vielleicht auch für Coaches interessant, dass wir unsere Prägungen und einschließlich Trauma nicht durch rein unseren Willen oder unseren Verstand ändern können. Weil gerade bei Trauma ist der Körper mit involviert und die Traumareaktion findet im Körper statt und solange sie nicht aufgelöst wird, ist sie im Körper vorhanden. Und dass wir uns unseren Mustern nur dann oder nur anfangen können zu lösen, wenn wir bereit sind und den Mut haben, uns auf uns selber einzulassen und bereit sind, in Kontakt zu gehen mit uns selbst, mit unseren Gefühlen, wo vielleicht eine gewisse Angst da ist oder eine Befürchtung, was denn dann passieren könnte, und uns dafür Unterstützung holen in einem wertschätzenden, respektvollen Gegenüber.
Vielen Dank, Angelika, für den Experteneinblick ins Thema Trauma. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns hoffentlich bald wieder.
Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.